Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Seit dem Jahr 2016 heißt es auch im Rheingau im Südwesten Hessens, ich bin dann mal weg. 45.000 Schritte der Besinnung sollen die Pilgerin der Pilger nur für die insgesamt 30 Kilometer des Rheingauer Klostersteiges brauchen. Immer entlang des Rheins, in Sichtweite, wandert man durch eine Kulturlandschaft, die seit vielen Jahrhunderten von Klöstern und Abteien geprägt ist, allen voran wohl das einstige Zisterzienserkloster Eberbach. Und erzählen die Geschichten der Klostergebäude und ehrwürdigen Kirchen vom alten Glauben der Menschen, so sind sie immer noch Quellen der Besinnung in unserer heutigen, oft so wirren Zeit. Peter Kaiser war für uns auf dem Rheingauer Klostersteig unterwegs.
Brich auf zum Pilgern aus sorgenvollen Gedanken, aus erstarrten Gewohnheiten, aus einengenden Erfahrungen. Peter Müller, Pilgerbegleiter.
Es kommt zunächst, glaube ich, auf die eigene Verfassung an. Und Bernard von Clairvaux würde vom Gefäß, von der Schale sprechen und meint damit den Menschen selber, mit der man hierher kommt und wie weit man sich dem Ort anvertraut. Du kannst dich eigentlich der Spiritualität, der Wirkkraft, mindestens der Basilika, überhaupt nicht entziehen. Sie wurde aus guten Gründen mit sehr viel Erfahrung über Jahrhunderte, als sie hier angefangen haben zu bauen, als Kirche, als Sakralbau errichtet und die Mauern atmen das. Der Ort und seine Ruhe sind nicht wegzudrücken. Das ist einfach da.
Gut 50 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt beginnt beim Kloster Eberbach der Rheingauer Klostersteig. Auf 30 Kilometer verbindet der Weg 45.000 Schritte lang sechs Klöster in einer reizvollen Kulturlandschaft. Alles beginnt am Kloster Eberbach.
Das Kloster wurde 1136 durch zisterziensische Mönche gegründet. Und um es mal kurz zu machen, bestand dann bis zum Jahr 1803 als lebendiger Zisterzienserorden. 1803 wurde es säkularisiert und fiel an die Fürsten zu Nassau-Usingen. Bis 1866 blieb das so. Dann kamen die Preußen. Und das ging bis 1945, bis zur Auflösung des preußischen Staates.
Julius Wagner ist Vorsitzender der Stiftung Kloster Eberbach. Gern führt er durch die alten Säle des vom heiligen Bernhard von Clairvaux 1136 gegründeten Klosters. Natürlich vergisst Julius Wagner nicht zu erwähnen, dass hier die Filmkulisse des Klosterfilms Der Name der Rose war, aber auch der Serie Games of Thrones und anderer Movies. Doch Kloster Eberbach steht für mehr. Langsam geht Julius Wagner den altehrwürdigen Kreuzgang entlang. Und
das, was viele nicht wissen, der Brunnen ist eigentlich spirituell ein zentraler Ort hier im Kloster gewesen. Man wuscht sich die Hände, hier ist das Refektorium gleich nebenan vor den Essenszeiten. Der Brunnen wird von einer eigenen Quelle gespeist. Das darf keine andere sein, die mit irgendwas anderem in Berührung kommt. Und es gilt als Symbol für das Wasser des Lebens. Wir sind hier im sogenannten Kabinettkeller. Der Kabinettkeller als solches ist ein wunderbarer Bau, ein typisches Beispiel für die späte Romanik, im Jahr 1200 fertiggestellt und unverändert bis heute. Und deswegen stehen hier ganze Batterien historischer Holzfässer.
Es ist kühl und dunkel im Kabinettkeller. Kerzen stehen auf Fässern, Tageslicht kommt nur spärlich hier herein. Wein, berichtet Julius Wagner, war eminent wichtig im Kloster Eberbach.
Messwein war natürlich immer der Ursprung dafür, dass Klöster und insbesondere Mönche eine hohe Affinität zum Weinbau hatten. Hier im Rheingau sind die Zisterzienser schon in eine Region gekommen, die weinbautechnisch durchaus erschlossen war. Seit Karl dem Großen spätestens ist nachgewiesen, dass hier Wein angebaut wird. Die Zisterzienser hier waren wie überall in ihrer Zeit unglaublich fortschrittlich und sehr erfolgreich auf Basis des Prinzips der Eigenbewirtschaftung. Wein ist hier ein durchgehendes Thema und zwar ohne Unterbrechung, trotz aller historisch bedingten Verwerfungen, die es hier so gab. Das Weingutkloster Eberbach ist das größte deutsche Weingut insgesamt.
Dann sitzt man im Abtgarten des Klosters, bevor es zur nächsten Etappe des Rheingauer Klostersteigs weitergeht. Und atmet die Besinnung, den Frieden des Ortes fast sichtbar ein. Alles ist hier wunderbar gepflegt und mit Hotel, Tagungsräumen sowie Klosterschenke natürlich auch touristisch orientiert. Man ist sich des Spannungsfeldes zwischen sakralem Ort einerseits und touristischer Attraktion andererseits bewusst, sagt Julius Wagner.
Ich sehe das ausgesprochen positiv. Das ist ein ganz kraftvolles Spannungsfeld. Es geht aber darum, man muss ein bisschen steuern. Ne? Wir wägen genau ab, welche Formate, welche Typen von Veranstaltungen machen wir, lassen wir hier zu. Da ist der Spielraum durchaus weit, aber es geht uns immer darum, dass der Würde des Ortes angemessene Dinge hier stattfinden.
Gott begleite dich, wenn dein Weg in eine neue Richtung führt. Peter Müller, Pilgerbegleiter.
Am nächsten Morgen ist nach einer Wanderung durch stille Wälder und alte Weinberge die nächste Etappe, das heutige Franziskanerkloster Marienthal. Organist Dr. Christopher Klein und Franziskanerbruder Paul warten schon. Bruder Paul antwortet auf die Frage, was Kloster Marienthal so besonders macht.
Ist wirklich diese Naturverbundenheit. Es heißt ja der Dom im Freien, Naturdom. Und auch wirklich diese Stille und der Bach, der plätschert, die Vögel, die pfeifen, die Leute, die ihre Anliegen bringen und auch Gastfreundschaft, die wir stark pflegen.
Es heißt, dass Anfang des 14. Jahrhunderts an einem Baum ein Marienbild zu finden war. Ein Jäger, der durch einen Unfall sein Augenlicht verloren hatte, kam hierher, betete. Danach sah er wieder. 1313 wurde eine Kapelle errichtet, 1330 eine Kirche dann. Die Brüder vom gemeinsamen Leben, wegen ihrer Kopfbedeckung Kugelherren genannt, bauten das Kloster aus. 1468 wurde hier im Todesjahr von Johannes Gutenberg die erste Klosterdruckerei der Welt eingerichtet. Heute ist der Ort still, grün. Vor der Kirche ist ein gewaltiger Versammlungsplatz. Dr. Christopher Klein.
Marienthal ist stark wetterabhängig. Die Kirche ist nicht sehr groß. Die hat, wenn man sie voll besetzt, gut 150 Sitzplätze. Hier draußen haben wir an die 1000. Wenn es richtig gut läuft und die Sonne scheint und es ist eine gute Stimmung an so einem Tag, dann haben wir die auch. In der Regel würde ich aber sagen, weil es sind mehrere Gottesdienste, sonntags und feiertags, haben wir zwischen 200 und 500 Menschen hier. Das waren früher deutlich mehr. Es waren immer vierstellige Zahlen, bis zu 3000 an einem regulären Sonntag.
Es gibt Orte der Kraft auf der Welt, sagt Christopher Klein, und Marienthal zähle dazu. Diese Kraft spürt man, wenn man in den Franziskusgarten hier geht oder den Rheinsteig etwas entlang geht, einem Wanderweg, der vor dem Klostersteig schon existierte. 7 Franziskanerbrüder leben hier in Marienthal.
Es hat schon Gründe, warum man hierher kommt. Einmal ist natürlich die Landschaft bezaubernd, das Tal hier hinten. Aber wonach hier in Marienthal zum Beispiel nie gefragt wird, ist, bist du Mitglied in einer Kirche? Welcher Konfession gehörst du vielleicht an? Bist du Atheist? Es hat sich so in dem Bereich eines allgemeinen Suchens, einer Spiritualität verschoben.
Porta patet cor magis. Die Tür steht offen, mehr noch das Herz. Motto der Zisterzienser.
Noch ein Kloster heute, etwas entfernt davon hier, in Aulhausen, darum der Bus. Vom Kloster Eberbach führt der Weg eigentlich zum einstigen Kloster Marienhausen. Auf diesem Weg liegt dann das Kloster Marienthal sowie das ehemalige Zisterzienserkloster Not Gottes und die Benediktinerinnen der Abtei St. Hildegard. Doch die Marienkirche des St. Vinzenz-Stiftes in Aulhausen sollte man nicht verpassen. Auch hier trifft man auf die Spuren der Zisterzienser, sagt Rektor Benjamin Rinkert, Seelsorger am St. Vinzenz-Stift.
Die Marienkirche ist eine Zisterzienserkirche, eine Klosterkirche, 800 Jahre alt. Und wenn man sich hier umsieht, sehen wir, dass die Kirche kein Museum ist, sondern gelebter, lebendiger Glaube, sodass sie jetzt 2017 fertiggestellt wurde in dem Kleid, in dem sie sich jetzt befindet. Und das Besondere dabei ist, dass diese Kirche von Künstlerinnen und Künstlern mit Beeinträchtigungen gestaltet wurde.
Sie ist damit als Alleinstellungsmerkmal die einzige ihrer Art weltweit.
Ich kann es für den deutschsprachigen Raum sagen, weltweit klingt gut, nehmen wir auch. Ja.
Beeindruckend ist die zisterziensische Schlichtheit der Kirche. Weiße Wände, das Innenschiff ohne architektonische Schnörkel. Der Blick des Besuchers wird angezogen von der Christusstatue, aus einem Holzstück gefertigt.
Der ausgestreckte Jesus ist aus einem Block Eichenholz gesägt oder gearbeitet. Und was mich sehr an diesem Kreuz fasziniert, ist, dass es ja schon der auferstandene Christus ist, der uns mit den offenen Armen empfängt und dennoch seine Wundmale, die Verletzlichkeit zu sehen ist. Und was mich sehr berührt, ist, dass der Künstler, der diesen Christus geschaffen hat, in einem Interview gesagt hat, ich schaffe etwas, da werden die Leute an mich denken, auch wenn ich gestorben bin. Und leider ist der Künstler schon verstorben und wir denken immer noch an ihn.
Man geht herum, bestaunt die Fenster mit den seltsamen Motiven, bleibt beim mittleren Fenster stehen und...
Man sieht ein kleines Wesen. Der Künstler hat uns nicht gesagt, was dieses kleine Wesen ist, aber eine Antwort einer Bewohnerin hier aus dem St. Vinzenz-Stift gefällt mir von allen möglichen Antworten am besten. Sie meinte, das ist der Hund vom lieben Gott. Mich persönlich spricht am meisten der Engelsflügel an, den wir auf dem Boden sehen. Er ist recht unscheinbar. Man übersieht ihn auch manchmal. Und auch hier im Zugehen auf die Kirche bewegt mich, dass dieser Engelflügel eben auf dem Boden von der Künstlerin eingelassen wurde. Man würde Engel ja eher oben im Himmel vermuten. Und die Künstlerin hat die Erklärung gegeben, dass wir alle auf diesem Engelflügel geborgen sind. Also der Engelflügel trägt uns. Wenn wir hier Gottesdienst feiern, sind wir alle auf einem großen Engelflügel gut aufgehoben.
Es heißt, der Rheingauer Klostersteig erfreue sich immer mehr Beliebtheit. Denn überall lässt es sich auf den Etappen wunderbar übernachten und zur Erholung kommen. Am Ende des Pilgerweges, zu dem es natürlich auch Pilgerstempel gibt, ist man trotz der 45.000 Schritte oder wegen ihnen kraftvoller, offener und freier. Und man überlegt, wann eine Wiederkehr möglich ist.
Peter Kaiser war für uns auf dem Rheingauer Klostersteig unterwegs. Musikalisch reisen wir jetzt schon mal nach England mit Sam Lee und Awake, Awake, Sweet England.